Testament hießen die fraglichen Bücher pseudepigraphische, PSEUDEPI-graphische, ein Wort, pseudepigraphische Schriften. Das heißt, falsche Schrift oder falsches Schrifttum. Pseudo heißt falsch, grafisch, hat mit Schreiben zu tun. Warum wurden zum Neuen Testament nicht noch andere hinzugetan, als die 27, die mit der Zeit Anerkennung fanden? Ich will sie jetzt nicht aufzählen. Es ist eine verschiedene Zahl da. Es kamen einige Frage, einige Evangelien. Ein Evangelium von Barnabas, glaube ich. Und so andere Bücher. Aber ebenfalls wie beim Alten Testament kennzeichnen diese sich durch Unebenheiten in der Qualität, wie auch im Inhalt in Bezug auf den Rest der Schrift. Speziell kennzeichnen sie sich erstens durch übergebührendes Interesse an der Kindheit und dem Wirken Jesu, dem Wirken der 12 Apostel und Paulus und sonstigen Offenbarungswirken. Das heißt, sie scheinen sich zu konzentrieren, zu stürzen auf Geschichtslücken im Neuen Testament und versuchen diese durch ihr mit Hilfe der Fantasie auszufüllen. Wir wissen ja kaum etwas von der Kindheit von Jesus, zum Beispiel, oder vom Leben einiger Apostel. Wir wissen etwas von Petrus und Johannes, aber was ist mit Nathanael geschehen? Und Matthias und so weiter. Da wollen die mithelfen. Zweitens, sie sind gekennzeichnet durch Betonung von Sonderlehren und Sondervorstellungen. Weiter, sie haben das Bedürfnis, das Zukünftige auszumalen. Der Wunsch da, Blick auf eine Gegenüberstellung dem Heiden gegenüber, das Christentum zu verherrlichen. Der Wunsch da, das Christentum glorreich zu machen, damit auch die Heiden sehen, dass wir etwas sind. Die Gemeinde Jesu ist ja damals eine Insel in einer heidnischen Welt, so wie es mehr und mehr heute aussieht. Fünftens, sie enthalten oft Kindisches, Widersprüchiges und Absurdes. So wie Jesus da aus Ton Vögel macht, und dann sagt er vielleicht was und dann können wir fliegen. Sechstens, vielfach sind sie pseudonym geschrieben, unter einem falschen Namen. Das war früher übrigens häufig der Fall. Man schrieb etwas und gab den Namen eines anderen an, der vielleicht bekannt war, damit die Schrift an die Leute kam. Das darf man nicht tun und das versucht man auch einigen Büchern, vielleicht der Heiligen Schrift anzugreifen. Deshalb die spezielle Einleitung, damit man diese Sache nachgehen kann. Der Wunsch, eine Anzahl, ein vielfach Pseudonym geschrieben, unter einem falschen Namen. Eine Anzahl sind Briefe führender Persönlichkeit. Welche Apostel gekannt hat, darunter dürfte der Brief von Clemens von Rom sein, der zu der Apostel Paulus gekannt hat. Das ist doch gut möglich, denn er ist etwa 30 nach Christus geboren. Das könnte durchaus jeder in Rom kennengelernt haben. Eine Anzahl sind Briefe führender Persönlichkeiten, welche Apostel gekannt hat, und manches wertvoller auch. Besonders das sehr frühe Schrifttum. Sogar es gibt ein Buch, die 12 Apostel, die Lehre der Apostel, glaube ich, so die Dache. Da ist sehr viel Gutes enthalten, das ist eine frühe Schrifttum. Achtens. Einige dürften authentische Schriftstücke aus früher Zeit sein. Das heißt, es handelt sich wirklich um echte Schriften, aber nicht solche, die zur Bibel zugezählt werden. Und letztens, sie haben das Mittelalter sehr stark beeinflusst. Das heißt, haben in eine dunkle Zeit hineingelegt. Das Wort Gottes bringt Licht. Ja? Wenn wir uns dem Wort Gottes wenden und anderen Farben zuwenden, anderen Schriften den Vorrang gewähren, dann wird das Leben dunkel. Dunkel in der Gesellschaft, dunkel in der Welt. Jetzt zweitens, Arabisch 2, nach dem Problem der Ergänzung beim Alten und beim Neuen Testament, jetzt das Problem der Kürzung des biblischen Kanons, des Schriftumfanges. Zunächst beim Alten Testament, das Problem der Kürzung. Hier war das Problem nicht so besonders groß, obwohl es einige Bücher gegeben hat, die immer wieder in Frage gestellt wurden. Ich werde Ihnen 4 Bücher nennen aus dem Alten Testament, bei denen immer wieder Fragen entstanden, sollen sie wirklich nun zur Bibel gehören oder nicht, oder sollen sie gestrichen werden? Sollen wir vielleicht nur 38 Bücher haben? Sollten wir eine kürzere Bibel haben? Es war die Gefahr, dass der Kanon gekürzt wurde. Solche, die dann strittig waren bei einigen Leuten, das war zum Beispiel das Buch Esther. Das Buch Esther. Können Sie sich vorstellen, warum? Das war gehört haben. Der Name Gottes kommt nicht vor, das hat die Leute Bedenken gegeben, den Leuten Bedenken gegeben. Aber die Hand Gottes ist so manifest, dass man doch nicht übersehen kann, dass hier Gott handelt in einer sehr dramatischen Weise. Wer einmal das Buch Esther sorgfältig studiert, der merkt, dass hier wirklich Gott gegenüber. Im persischen Reich der damaligen Zeit steht der Kanzler, ich würde sagen, des Königs, Xerxes. Er heißt Haman. Das Weltvolk kommt Haman aus dem Hamanäglichen Land. Wir haben in dem Buch Esther eine Fortsetzung zwischen Israel und Amalek, oder wenn man noch weiter zurückgehen will, zwischen Esau und Jakob. Amalek war ein Enkel von Esau. Esau wurde zu einem Feind von Jakob und Esau meinte, Jakob hätte das Erstgeburtsrecht zu Unrecht bekommen. War zu Recht, es gehörte dem Jakob. Einmal, weil er es vollkommen legal bekommen hat, vor seiner Geburt. Zweitens, weil er es vollkommen legal gekauft hat. Es war ein rechtsgültiger Vertrag, den er da bekommen hat. Gib du mir etwas zu essen, sagt Esau, dann kannst du dir zu Man verkauft noch heute große Häuser oder Grundstücke für nur ein Zeichen von einer Ehemann vielleicht, damit es rechtskräftig wird. Der Preis hat nichts mit der Rechtsgültigkeit zu tun. Die Tatsache, dass es ein Gericht war, dieses nicht zu vergleichen ist mit dem ersten Zeug, heißt nicht, dass es nicht, in Ordnung war. Es war bei beiden Partnern ganz angenehm. Es war für Esau angenehm und es war für Jakob angenehm. Es war also nichts Verkehrtes dabei in dem Sinne. Die Motivation bei Jakob und die Motivation bei Esau war nicht verkehrt. Das stimmt. Aber die Sache selbst war in Ordnung. Die Erstgeburt gehörte schon mit Jakob. Esau hatte also keinen Grund, den Jakob anzunehmen. Es gab dann die Pause, nachdem Jakob aus dem Gebiet von Laban, aus dem Dienst von Laban zurückkam. Dann hat Esau sich versöhnen lassen und sie stehen wohl noch beide am Grab ihres Vaters Isaak. Aber dann zieht sich Esau zurück und in der Geschichte zwischen Esau und die Nachfolgen von Esau heißen dann Edomiter. Zwischen den Edomitern und den Israeliten gibt es dann immer wieder einen Kampf, ja, zwischen Israeliten und anderen Nachbarvölkern. Und es entsteht dann ein zweites Volk aus der Familie von Esau. Da macht sich ein Enkel von Esau, Amalek, selbstständig und entwickelt sich zu einem Nomadenvolk. Die Könige, die bekommen da auch Könige. Und diese Könige heißen, weiß ich auch nicht, der König von Amalek. Könige waren berühmte Könige, sehr starke Könige. Und zur Zeit Sauls bildeten sie wirklich eine Gefahr für Israel. Zur Zeit der Wüstenwanderung hat ja Amalek einmal Israel angegriffen, ja? 2. Mose 17. Und da heißt es in der Geschichte, nicht nur, vielleicht nicht in 2. Mose 17, sondern in 5. Mose, das wieder erwähnt, dann heißt es, Amalek griff Israel an, hinten, wo die Müden waren. Es war also eine faule Taktik, Israel dort anzugreifen, wo die Schwachen waren, ja, die Langsamen, vielleicht ältere oder kleine Kinder, oder die müde waren, die sind dann etwas zurückgeblieben in dieser Kolonne. Sie müssen sich eine große Kolonne vorstellen, die durch die Wüste das hält Gott Amalek entgegen. Und durch den Einsatz von Josua und Mose mit Aaron und Huro, mit erhobenen Händen flehen sie um Sieg für Amalek. Und Gott erhört das Gebet und schenkt Sieg. Aber Gott erklärt Gott Israel, dass er dauernd Kampf haben wird mit Amalek. Das heißt, der Kampf wird Amalek angesagt. Stellen Sie sich einmal vor, was geschehen wäre, wenn Amalek gewonnen hätte. Jetzt behalten Sie das mal im Kopf, was wäre dann geschehen? Der eine Kampf da hat dieses beeinflusst. So wichtig sind in Anführungsstrichen kleine Begebenheiten. Dort stand die Verheißung Gottes auf dem Spiel. Als Mose und Aaron und Hur auf dem Berg waren, hatten sie einen Schlüssel in der Hand. Nicht nur emporgehobene, hilflose Hände, Herr, hilf uns, sondern die Verheißung. Was nahm Mose mit auf dem Berg? Den Stab, der in der Wüste zu einer Schlange geworden war und in Verbindung wovon Gott gesagt hat, da wurde er wieder von Erzhose, Gott hat zu Mose gesagt, jetzt greift die Schlange. Da hat er die Schlange gegriffen und als er sie griff, dann wurde sie wieder zu einem Stab. Und dann sagte Gott, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, der Gott der Verheißung an diese Väter. Dieser Stab wurde Mose zur ständigen Erinnerung, dass Gott seinem Volk treu bleiben wird. Jetzt geht er auf den Berg mit diesem Stab und sagt gleich so, hier ist der Stab. Hier ist der Stab. Du sagtest einmal, er wurde zur Schlange. Das heißt, der Feind ist da und will uns angreifen. Jetzt greift uns die Schlange wieder an. Bei der Ferse, ja, bei den Fersen, wenn uns hinten angreift. Aber du hast versprochen, deine Verheißung ist auf dem Spiel. So kommen wir zu Gott. Mit Verheißung. Du hast versprochen. Wenn wir keine Verheißung haben, dann können wir die Barmherzigkeit Gottes anflehen. Aber wenn wir eine Verheißung haben, dann können wir die Verheißung in Anspruch nehmen. Wenn Sie krank sind, können Sie keine Verheißung anspruch nehmen. Sie können nur die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehmen. Sie haben keine Garantie, dass Sie gesund werden. Aber wenn Sie Mut brauchen, für Christus zu sorgen, dann die Verheißung haben Sie. Sie können, es gibt Verheißung für Kraft, Gott gehorsam zu sein. Das schon. Nun, die Verheißung hatten Sie damals, dass der Messias kommen sollte und dann sagt Gott zu Mose zu Gott gleichsam, hier ist der Stab. Das tut er wieder, wenn Gott droht, das Volk zu zerstören auf dem Berg, nachdem sie aus beim Berg Sinai. Da sagt Gott zu Mose, lass mich, damit ich dieses Volk zerstöre. Und dann gebraucht Mose wieder einige Schlüssel. Es lohnt sich einmal, den Gebeten von Gottesmännern nachzugehen und zu erfahren, was haben die gesagt. sich wie ein Mensch behandeln lässt. Mose sagt zum Beispiel, was werden dann die Ägypter sagen von dir? Die Ehre Gottes angehört. Also, Gott, wenn du mich in Ehre haben willst, dann musst du jetzt, dann darfst du nicht einfach so dein Volk zerstören. Dann werden die Ägypter sagen, aha, das ist, da konnte sie wohl aus Ägypten reden, da konnte sie nicht rein. Ja? Und sagt Gott, da lasse ich mich anfassen. Bei der Verheißung lässt er sich anfassen. Ja? Es gibt so gewisse Punkte, da lässt Gott sich erschlüsseln. Diese Schlüssel kann man brauchen. Nun, Saul sollte Amalek besiegen. Saul sollte Amalek vertilgen. Und das hat er nicht getan. Er war ungehorsam. Weil er ungehorsam war, verlor er sein mit der Zeit. Noch nicht sofort, aber es war dann klar, dass er sein Königreich übernehmen sollte. Die Aufgabe, aber Amalek zu vertilgen, blieb, nur weil Saul es nicht getan hatte, hieß nicht, dass die Sache jetzt vorbei war. Dann hat Gott David genommen. David hat sehr erfolgreich gegen die Amalekiter gekämpft, hat diese Aufgabe wahrgenommen. Aber die Amalekiter wurden nicht ausgerottet. Zum Teil blieben sie noch bestehen. Und aus dem königlichen Volk blieben einige am Leben. Und als Israel dann später, Jahrhunderte später, weggeführt wurde nach Babylon in die Gefangenschaft, dann findet eine Konfrontation statt. Babylon wird allerdings besiegt von persischen Truppen. Dann kommen also die Israeliten, die in babylonischen Gefangenschaft waren, in die persische Untertänigkeit. Und in dieser Zeit wird ein Nachkomme von Amalek Kanzler, die rechte Hand vom Kaiser. Das Reich war ein sehr großes Reich damals. Und dieser Mann fordert nun die Verbeugung von allem, vom ganzen Volk. Aber Mardochai ist zu stolz. Er ist Israelit und er sagt sich, ich werde mich von keinem Amalek. Er handelt im Sinne eines gehorsamen Sauls, nicht eines verbrochenen Sauls. Er will nun anders handeln als sein Vorvater Saul. Er will nun in der Furcht Gottes handeln. Mit dem Zeichen dieser Furcht Gottes verneigt er sich nicht. Kulisse ist da. Wir sehen nicht, wir hören nicht den Namen Gottes. Aber wir spüren durch die Kulisse, ja, durch den Vorhang. Passen immer wieder die Vorhang an, sodass wir, oder wir können durchschauen, dann nicht. Wir sehen immer wieder die Handlung Gottes. Und als Mardochai dann sich weigert, sich zu verbeugen vor Haman, dann wird Haman zornig und dann ist es ihm zu wenig, nur diesen Mann zu töten. Er ist ja viel zu groß, dass er nur einen Mann töten kann. Er will ein ganzes Volk. Das soll dann zeigen, wie groß er ist. Da wird Gott anders sagen. Wer mein Volk antastet, der tastet was an. Den Aufgaben Gottes. Das bringt Haman in Fall. Da Mardochai und Esther, die inzwischen Königin geworden ist, die stehen in Verbindung. Mardochai sagt, du musst dich einsetzen für uns. Wenn nicht, du kommst auch du um. Denke nicht, dass du da übrig bleiben wirst. Das wird rauskommen, dass du Jüdin bist und du bist auch sterben müssen. Wenn Haman sein Vorhaben hätte durchsetzen können, dann wäre das ganze Volk Israel zerstört worden. Auch in Palästina. Palästina gehörte damals auch zu Persien. Nicht nur die Leute, die weggeführt worden waren, sondern überall in der damaligen Welt wären Israeliten durchgeführt. Esther ist wichtig für die messianische Weisung. Dazu gehört die Bibel. Das ist interessant. Das habe ich Ihnen erzählt, jetzt brauchen Sie es nicht zu lesen, aber vielleicht haben Sie jetzt doch Lust. lässt sich lesen wie ein Stück Drama, wie ein Theaterstück. Ein anderes Buch war das Buch Prediger. Alles ist eitel, alles ist nichts, alles unter der Sonne ist wie Wind, ja, wie ein Atemhauch, das vergeht. Und da werden einige Aussagen gemacht, die Heilige Schrift zu widersprechen scheinen. Aber es ist der Standpunkt eines Philosophen. Prediger ist das Philosophieren von Salomo. Der Philosoph, der humanistische Philosoph, nimmt denselben Standpunkt ein. Das heißt, was man sehen kann unter der Sonne, das heißt, was man sehen kann, auch heute noch. Die Welt hört am Horizont von heutigen Menschen auf. Was hinter dem Sichtbaren ist, dafür gibt er nichts. Es gibt keinen Gott, den kann ich nicht sehen. Die Russen sagen, im Weltraum hat man ihn auch nicht gefunden. Als ob die Russen so fliegen können. Es gibt noch andere Möglichkeiten natürlich, dass Gott vor und hinter der Kapsel hergelaufen ist. Sie haben ihn nicht gesehen. Ja, er war in der Kapsel und sie haben ihn nicht gesehen. Die waren so genauso blind wie die anderen. Prediger ist das Philosophieren eines Menschen unter der Sonne. Aber am Schluss des Buches trennt sich der Vorhang und wir schauen in die Ewigkeit. Dann wird das Leben unter der Sonne leuchtet von der Ewigkeit her. Prediger ist also ein sehr wichtiges Buch. Ein anderes Buch war das Buch Kohelet. Und man kann sich vorstellen, so offen über Sex zu sprechen, dass da einige etwas gestört haben. Aber es ist ein sehr natürliches Buch, ein sehr reines Buch und ist immer wieder auch ein Bild gewesen vom Verhältnis Israels zu ihrem Gott, zu seinem Gott und auch zwischen dem neuen Volk Gottes, der Gemeinde und Gott. Es ist nicht einfach zu verstehen. Es gibt verschiedene Modelle der Auslegung. Und ein anderes Buch war Ezechiel oder unglücklicherweise Ezekiel. Schlachter, glaube ich, übersetzt richtiger wie Sie hier. Luther hat an einigen Stellen ein H vorangestellt. Zum Beispiel Hiob. Ja. Das ist kein H im Hebräischen. Einfach Hiob. Die Katholiken haben dann Iob. I-J-O-B. Die Engländer nur J. Wie man es da dann sagt, Job. Warum meinen Sie, dass das Buch in sich hier in Frage gestellt wurde? Was ist denn da so problematisch? Nun, wenn Sie es nicht so kürzlich gelesen haben, dann wird das wirklich schwierig sein. Der letzte Teil von in sich hier, vom Propheten in sich hier, beschreibt einen Tempel. Schreibt die Zukunft Israels. Und dieses konnte kein jüdischer Ausleger wirklich verstehen. Die haben ihre Köpfe daran zerbrochen. Und heute zerbrechen sich die neutestamentlichen Theologen auch wie Luther. Warum? Hier wird offensichtlich ein Tempel im tausendjährigen Reich besprochen, wo geopfert wird. Und das scheint dem Buch Hebräer zu widersprechen. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Die Opfer haben nie wirklich Sünde weggenommen, auch nicht vor Jesu kommen. Die Opfer waren immer nur Bilder. waren Bilder auf Jesus Christus hin. Auch nachdem Jesus gestorben war, haben Christen im Neuen Testament geopfert, bis es klar wurde, dass es nicht mehr nötig war. Aber auch dann durften Juden immer noch geopfert haben. Und es ist möglich, dass Paulus selbst es getan hat. Aber es wurde dann klar, dass es nicht nötig war, damit man nicht einen Schatten würfe auf Golgatha. Das macht der Hebräerschreiber klar. Aber im tausendjährigen Reich wird offenbar in Israel wieder geopfert werden. Nicht als ein Zeichen, dass kein Messias gestorben ist, sondern gerade umgekehrt, als eine Rückbesinnung, ähnlich wie wir heute das Abendmahl feiern, dass kein wirkliches Opfer ist für Sünde, sondern nur ein Hinweis ist darauf, dass Jesus für uns gestorben ist. Im Rahmen Israels wird das offenbar eine Art Abendmahl sein, wodurch sie sich erinnern lassen an den Tod des Messias. Es sind dann einige Dinge, die sind ganz anders wie im Gesetz Moses. Also eine ganz neue oder eine stark neue Verordnung. Aber eben, weil es so anders ist und so unerklärlich, deshalb fragte man sich, gehört das wirklich zur Bibel? Eigentlich war der Kanon, wie schon vorhin gesagt, oder gestern gesagt, war der Kanon klar. Ja? Nur man fragte sich immer wieder und es wurde immer wieder diskutiert. Sogar bis 70 nach Christus wurde das ab und zu diskutiert. Die Bibel wurde nie wirklich gekürzt, aber es wurde immer wieder darüber gesprochen. So, beim Neuen Testament eben das Problem der Kürzung. Welche Bücher waren es hier, die auf der Kippe standen? Hier waren es einmal das Buch Hebräer, hauptsächlich, weil man nicht den Autor wusste. Man fragte sich, hat ein Apostel dieses Buch geschrieben oder nicht? Und weil das in Frage gestellt war, hat man sich gefragt, ob es wirklich zur Bibel gehören darf. Ein wenig auch wegen der Lehre, aber es kam dann, wurde dann doch klar, es gehört dazu. Und heute sind wir so dankbar für das Buch, für den Hebräerbrief. Ein weiteres Buch war Jakobus, der Jakobusbrief. Können Sie sich vorstellen, warum? Wegen seines scheinbaren Widerspruchs zu Paulus in Bezug auf Gerechtigkeit, Rechtfertigung. Paulus oder Jakobus sagt, Werke rechtfertigen. Aber da meint er etwas anderes. Und hier stoßen wir auf den Gebrauch oder den Umgang mit der Heiligen Schrift. Man muss jetzt vorsichtig sein und sich fragen, wie wird ein Wort gebraucht? Man muss immer wieder den Aspekt berücksichtigen. Jakobus und Paulus sind sich im Grunde einig. Beide sagen, durch den Glauben kommt man in Verbindung mit Gott. Nur betont Jakobus, dass dieser Glaube, wenn er echt ist, Frucht zeigen wird. Und da gebraucht er das Wort rechtfertigen. In dem Sinne, dass die Frucht Zeugnis ablegt von einem lebendigen Glauben. Er sagt zu dir, wenn du einen toten Glauben hast, was hilft das alles? Ja? Dann kannst du noch bis zum toten jüngsten Gericht gleichsam sagen, du glaubst, aber das heißt, es hilft doch nichts. Der Glaube muss doch ein echter Glaube sein. Der muss sich doch irgendwie zeigen im Gehorsam. Das würde Paulus auch sagen, das tut er auch. Ja? Ein Glaube muss ein lebendiger, echter Glaube sein, nicht ein toter Glaube. Der muss durch Werke gerechtfertigt sein, in dem Sinne, dass die Werke zeigen, ja, hier ist ein lebendiger Glaube. Zweiter Petrusbrief ist auch in Frage gestellt worden. Man meint, er würde sich zu stark unterscheiden vom ersten Buch. Heute hat man inzwischen erkannt, dass der Stil eines Autors nicht maßgebend ist, um den Autor zu identifizieren. Ich habe mal das Vorrecht gehabt, als wir in Deutschland wohnten, Sendungen zu hören über den amerikanischen Rundfunk. Sendungen eines hervorragenden Musikers. Der hat die Musik gekannt, wie ich es noch nie erlebt habe. Das ganze Panorama schien ihm vor Augen zu stehen. Er konnte da und da blicken, ja, und Dinge sagen und zusammenbringen. Der hat dann so kurze Besprechungen gehabt über verschiedene Arten, Seiten der Musik. Das war höchst interessant. Und er hat einmal gesagt, je größer der Künstler, je stärker kann sich der Stil beim einzelnen Stück von dem eines anderen Stückes unterscheiden. Man hat ja immer wieder sagen wollen, wie hier jetzt bei Petrus, also diese Art zu schreiben, das ist nicht Petri Art. Ja? Als ob ein Autor nicht mal einen anderen Stil benutzen kann, Schreibstil. Gibt es die berühmten Versuche mit Computern. Da nimmt man also die Wörter und die Art des Schreibens, programmiert das alles und dann will man wissen, wenn man zwei hat, ob beide vom selben Autor stammen. Ja. Oder man hat nur ein Schriftstück vor sich und man programmiert, man tut nun alles in den Computer und will wissen, ob nur ein Autor dieses geschrieben hat oder mehrere Autoren. Wie zum Beispiel bei Jesaja, ja, da sagt man ja, das sind doch mehrere gewesen. Und das hat, und jemand in Schottland oder in Großbritannien irgendwo, hat mal das Buch eines Theologen genommen, der behauptet hatte, ein Buch sei von mehreren Autoren. Er hat sein Buch einmal unter die Lupe genommen und in den Computer geführt. Und dabei kam heraus, dass dieses Buch von mehreren Autoren geschrieben worden war, wobei es nur ein Autor war. Und somit war die Sache an den Tag gelegt. Das heißt, der Computer kann uns nicht sagen, ob ein Buch nur ein Autor geschrieben ist oder nicht. Durch den Stil können Sie das nicht feststellen. Einigermaßen vielleicht schon. Da muss man sehr vorsichtig sein. Übrigens ist auch manches, was man hier gesagt hat, inzwischen widerlegbar. Es ist nicht so schlimm, was den Stil betrifft. Also 2. Petrus ist immer noch dabei. Allerdings, es ist zu fragen, ob vielleicht manchmal ein Autor einen Gehilfen gebraucht hat. Das fragt man sich. Paulus hat ja diktiert. Und es könnte vielleicht sein, dass Petrus diktiert hat und dann ab und zu etwas besprochen hat mit seinem Gehilfen und hat es ihm dann überlassen, wie er das formuliert. Das würde dann heißen, dass der Heilige Geist auch ein Gehilfen war. Der Brief selbst ist ein petrinischer Brief, ein Brief von Petrus. Daher also, weil Petrus vielleicht nicht das Beste griechisch gekannt hat, weiß nicht genau warum. Könnte es sein, dass ein anderer ihm da geholfen hätte bei der Formulierung. Was auch heute geschieht. Es gibt ja sogenannte Speechwriters. Leute, die für Politiker ihre Reden schreiben. Ja. Sie denken also, das hat er selbst alles da so hingekriegt. Und das hat ein anderer für ihn formuliert. Er sagt ihm, was er sagen will. Ja, ich möchte dies und das sagen. Es gibt auch christliche Autoren, die andere Leute zu Hilfe nehmen. Inzwischen aber ist man etwas genauer geworden und dann sagt man, der und der, alter Planet wohin oder der alte Planet Erde. Ja, das ist von Herr Lindsay, übrigens, wenn Sie den Namen aussprechen wollen, nicht Hall, sondern Herr. Das ist die Aussprache im Englischen. H-A-L-L ist Hall. Aber dieses Buch hat er verfasst gleichsam. Aber er hat eine Frau gebraucht, die ihm bei der Formulierung half, damit es mehr populär sich anhört. Ja, etwas leserlich war. Da fragt man sich, ob für einen neutestamentlichen Schreiber wie Petrus zum Beispiel das etwas denkt. Dann die zwei Bücher oder die zwei kurzen Briefe des Apostels Johannes, 2. und 3. Johannes. Sie sind sehr persönlich gehalten oder scheinen persönlich zu sein, scheinen nicht allzu wichtig zu sein. Und es heißt, dass sie von einem Ältesten stammen. Ja, oder wenigstens eins. Wer ist dieser Älteste? Ist das wirklich der Apostel Johannes? Übrigens, Petrus nennt sich auch ein Ältester. Dabei bleibt er ein Apostel. Die 12 Jünger waren beides, Apostel und Älteste. Sie waren Gesandte Jesu, aber sie waren in der jerusalemischen Gemeinde die ersten Ältesten der Ortsgemeinde, der Gemeinde Ortdörf. Aber wir haben diese Bücher immer noch, und wer sie liest, der wird früher oder später feststellen, es handelt sich hier um sehr Wichtiges. Übrigens, wenn man heute die Lebensweise unserer Brüder und Schwestern in schwierigen Gegenden erfährt, auch durch Schriften von Rumpern, inzwischen sind ja allerlei andere Erfahrungen gemacht worden, dann merkt man, wie vorsichtig die sich äußern müssen, wenn die schreiben. Ja. Und von daher dürfte Licht fallen auf einige Formulierungen im Neuen Testament. Es kann sein, dass dieser Brief so spät ist, und er ist spät, diese zwei Briefe, es kann sein, dass zu dieser Zeit schon sehr starke Verfolgung ist, Johannes sich sehr vorsichtig ausdrückt. Wenn er dann sagt, an eine Frau geschrieben, dann könnte das die Gemeinde sein, denn die Gemeinde im Griechischen ist weiblich. Im Deutschen auch die Gemeinde, ja. Die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi. In dem Sinne schon etwas Weibliches. Könnte ein Bildwort sein, könnte aber auch eine hochstehende Frau sein. Dann das Buch Offenbarung. Das ist sogar in der Reformationszeit in Frage gestellt worden, wie auch der Jakobusbrief. Allerdings, man muss sagen, dass die Offenbarung verhältnismäßig früh anerkannt war, dann aber erst später angezweifelt wurde, dann wieder zugelassen. Wodurch lässt sich das noch erklären, dass diese Bücher in Frage gestellt wurden? Vielleicht auch andere. Man muss sich einmal die Lage vorstellen. Das Alte Testament ist anerkannt. Und jetzt kommen neue Briefe auf. Einige sind von anerkannten Persönlichkeiten, wie Paulus und Petrus. Das ist vielleicht nicht so schwierig. Besonders bei Paulus, weil er schon früh geschrieben hat. Aber die kleineren Briefe, die unwahrscheinlichen, die werden wahrscheinlich nicht so schnell rumgekommen sein wie die Briefe von Paulus. Die Briefe von Paulus, die sind wahrscheinlich sehr schnell durch die Gegend gelaufen. Jeder wollte sie haben, ja. Aber wer ist schon interessiert an einem Brief eines Judas, ja? Wer ist denn der Judas, ja? Und so weiter. Den wird nicht jeder gekannt haben. Oder diese zwei kurzen Briefe an Personen, an persönliche Leute. Die finden nicht so schnell den Weg in die Öffentlichkeit. Und dann wird von daher nicht jeder davon gewusst haben, beziehungsweise dieselbe Auskunft gehabt haben über sie. Und es hat dann etwas länger gedauert, bis die dann auch noch anerkannt wurden, als zur Schrift gehören. Und ein abschließendes Wort zu diesem Thema. Abschließend fragen wir, welchen Eindruck hinterlässt die Geschichte der Anerkennung des Kaisers? die maßgebenden Faktoren, welche die Grenzen der Schrift eigentlich bestimmt. Der stärkste Eindruck, den man hier aus der Geschichte gewinnt, ist der, dass der Gott, der sich in den Schriften zeigt, auch in den Herzen der Leser Zeugnis ablegt. Der Gott, der im Buch ist, der ist auch im Herzen des Lesers und lässt ihn erkennen: Hier hast du mich, hier siehst du mich. Sehr deutlich ist in den kanonischen Schriften die autoritative Aufforderung nach Gehör. Das heißt, bei Schriften, die zur Heiligen Schrift gehören, bei Büchern, die zur Heiligen Schrift gehören, findet man immer wieder ein hohes Maß an Autorität. Hier spricht Gott und verlangt Gehör. Der Prophet sagt zum Beispiel: So spricht der Herr. Ja, jetzt hast du zu hören. Oder der Apostel kann sagen: Christus spricht durch mich. Also muss man gehorchen. Natürlich darf man das prüfen. Aber wenn man nichts dagegen aufbringen kann, dann muss man es annehmen. Beides, der Prophet und der Apostel, erwarten Folgeleistung. Wenn es auch nicht ein anerkannter Prophet oder Apostel ist, der schreibt, so merkt die vom Geist bewohnte Gemeinde doch die Kraft des Geistes in der Schrift. Von diesem nicht zu trennen ist ein Sinn, der entsteht für die hohe Qualität göttlicher Schrift. Man merkt, hier ist eine hohe Qualität. Nicht nur, dass Gott hier spricht, sondern oder dass hier Autorität ist, sondern dass hier eine sehr hohe Qualität ist. Die Bücher, die von einem Gott der Wahrheit stammen, müssen dem Inhalt nach und den äußeren Angaben nach Wahrheitscharakter tragen. Sie dürfen nicht Widersprüche, offensichtlich Widersprüche haben. Gemeinde Christi ist also davon überzeugt, dass sie ein zweifaches Buch durch das Reden und Führen Gottes bekommen hat. Ein Buch,